Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen, eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Bei mir heute im Studio freue ich mich sehr drüber, mein lieber, guter Freund Martin Rusam. Hallo, lieber Martin.
Hallo, lieber Andreas, grüß dich.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein Glückfinder-Interview zu geben. Wir versuchen das schon relativ lange mit diesem Interview, aber jetzt endlich hat's mal geklappt. Wir treffen uns heute hier in der Schweiz und ich bin sehr dankbar, dass du gekommen bist und dass ich mich mit dir über dein persönliches Glück und das Glück in deinem Leben unterhalten darf. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Dann steigen wir gleich mal direkt vorne ein. Du bist Martin Rusam. Du wohnst in Bayern, im Großraum Bayern, am schönen Chiemsee.
Ja.
Und arbeitest dort als Coach.
Coach und Berater, ja.
Coach und Berater für Spitzensportler und Führungskräfte.
Ja. Ich nenne sie Führungspersönlichkeiten. Ich bin da sogar noch etwas weiter.
Führungspersönlichkeiten,
ja,
genau.
Ja.
Was du da genau machst und ob du da nicht vielleicht noch einen Tipp für uns hast, wie wir unser Glück finden können oder wie die ihr Glück finden oder was diese Menschen machen, um ihr Glück zu finden, da kommen wir später dazu. Jetzt geht's ums erste Mal um die Person. Martin, wie war das bei dir? Du bist auf die Welt gekommen, warst ja nicht gleich Coach, sondern du bist zur Schule gegangen.
Richtig, ich bin zur Schule gegangen, hab meinen Schulweg den einfachsten gewählt, weil mir war es immer wichtig, ja, zu tun, zu arbeiten und Dinge zu tun, die für mich sinnig waren. Mhm. Also daher war meine erste Schullaufbahn sehr, sehr schnell und habe sehr, sehr früh neben meiner Schulzeit schon angefangen, das zu tun, was damals für mich das Faszinierendste war. Und das war EDV, das war IT, das war Software, das waren Computerprogramme.
Okay.
Und damit habe ich sehr, sehr früh begonnen, also mit 12, 13 angefangen zu programmieren. Und auch sehr, sehr früh, ja, habe ich gemerkt, ich kann andere begeistern mit dem, was ich da tue, mit dem, was ich da schaffe. Mhm. Und habe mit 14 dann angefangen, meine ersten Programme zu verkaufen.
Das ist ja relativ früh.
Das war relativ früh. War für mich im Endeffekt ein ganz konsequenter Schritt. Und ja, damit hat's begonnen. Ich habe für kleine Betriebe damals Software geschrieben, als junger Mensch Software programmiert, die den Leuten geholfen hat, den Firmen geholfen hat, ja, Rechnungen zu schreiben, das Lager zu verwalten, Bestellungen auszulösen und so weiter. Somit konnte ich sehr, sehr früh ja, das tun, was mir damals Spaß gemacht hat.
Das ist der eine Part, nämlich die Materie, in der du dich, in der du groß geworden bist damals, das war EDV und IT, aber man könnte sagen, auch das Businessmäßige lag dir in den Genen. Ja?
Ja.
Du weißt doch, ob ich raus will, oder?
Ja, ja, das lag mir sogar in den Genen. Ich bin in einer Beamtenfamilie aufgewachsen. Somit hatte ich immer das Extrem im Hintergrund.
Ja, und genau. Was du nicht wolltest und
das
war für dich
klar. Was ich nicht wollte und somit war für mich immer klar, welchen Weg ich gehen werde, ja.
Genau, verkaufen, einkaufen, verkaufen, Business machen, erfolgreich werden. Damit hast du relativ früh angefangen.
Ja.
Es war so um die Weihnachtszeit.
Um die Weihnachtszeit. Ich habe mich um die Christbäume gekümmert. Ja, eine sehr lustige Geschichte.
Ich finde sie klasse.
Das heißt, ja, ich habe schon als junger Mensch Christbäume aus dem Wald geholt, aus dem Wald meines Vaters, dachte ich immer. Und ja, habe die verkauft an alle Menschen, die Christbäume wollten. Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, in einem kleinen Dorf und ja, habe da gut Bäume verkauft, auch der Pfarrer, der Bürgermeister. Ich hatte alle Kunden, die ich mir wünschen konnte und ich habe auch immer ganz brav 50% meiner Einnahmen meinem Vater gegeben.
Moment, das hast du aber erst dann gemacht, als du deinem Vater gesagt hast, als dein Vater dich angesprochen hat und gesagt hat, sag mal, was machst denn du da eigentlich? Und
du
ihm dann gesagt hast, sag mal, ich verkaufe die Bäume aus deinem Wald.
Aus deinem Wald, ja, ja.
Und dein Vater hat dir dann gesagt, das ist gar nicht mein Wald.
Ja, das kam später. Also er hat das einige Jahre genommen und hab immer brav das abgegeben und irgendwann, habe ich dann verstanden, wir gehen in unseren Wald, so wie das damals so gesagt wurde als kleines Kind, genau. Dass das anders gemeint war.
Dass ich das nichts mit Eigentum zu tun mit hat, Eigentum sondern einfach hat. Mit dem Wald vor der Tür.
Vor der Tür und
Ah, wie herrlich. Ich finde die Geschichte so klasse. Ich kann mir das so toll vorstellen, wie der kleine Martin in den Wald geht, die Bäume absägt und verkauft und sich freut, dass die Leute ihm Geld geben, ja. Oh Mann. Geht heute natürlich nicht
mehr. Heute nicht mehr, würde ich natürlich als auch mit dem Wissen nicht mehr.
Nein, nein, gar nicht. War auch damals noch eine andere Zeit und so, aber ich finde die Geschichte klasse. Naja, und dann, Entschuldigung, zurück zum Thema, du hast dich dann, bist dann in der Geschäftswelt treu geblieben, bist dann ins, hast dann mit IT auch eine Firma aufgemacht?
Ja, vorher war ich noch kurz im Eisbusiness, also ich habe dann in der Metzgerei bei uns am Ort Eis gekauft und habe das dann zu anderen gebracht, die zu faul waren, das Eis der Metzgerei abzuholen. Ach, also ich habe schon immer so kleine Geschäftchen, habe ich schon immer gemacht,
mit dem
Ziel, dann mein Eis zu finanzieren.
Okay, also, okay.
Gar kein großer Gewinnabsicht. Sondern nur den eigenen Genuss quers zu subventionieren, würde ich das sagen.
Fantastisch. Das heißt, man kann sozusagen sagen, schon als Kind dieses Gespür fürs Geschäft, Business zu machen, jetzt gar nicht Gewinnmaximierung, sondern auch den eigenen Lebensstil zu ermöglichen.
Ja, den eigenen Lebensstil zu ermöglichen und Träume zu erfüllen.
Mhm, genau. Ja. Und dem bist du treu geblieben, du hast dich dann konsequenterweise selbstständig gemacht, hast EDV-Programme geschrieben. Das waren so Programme, die man heute umgangssprachlich als ERP-Programme bezeichnen würde. Also Enterprise Resource Planning,
richtig.
Lagerverwaltung, Betriebswirtschaft.
Betriebswirtschaftliche Software, also vom Einkauf über Lagerwesen, elektronische Prozesse, Rechnungswesen, alles in einem.
Wie alt warst du da, als du die Firma hattest?
Mit 14, wie gesagt, wurde sie zur echten Firma, wo ich eine liebe Verwandte dazu überreden konnte, dass sie diesen rechtlichen Part eingenommen hat. Und da ging es dann richtig los. Also im Endeffekt mit richtigen Projekten, ersten Mitarbeitern und richtig groß, für mich damals sehr, sehr groß, das Ganze auch im Außen zu schaffen. Und natürlich noch zur Schule zu gehen.
Natürlich, weil das...
Was auch zu erfüllen war.
Genau.
Ja.
Und das ist immer weiter gewachsen, dieses Unternehmen?
Es ist weiter gewachsen, beziehungsweise ich habe dann aus dem einen Unternehmen drei Unternehmen irgendwann mal gemacht. Hatte ja ein ganz kleines Unternehmen in meiner Region. Ganz, ganz winzig und hatte noch zwei zusätzliche Firmen, die das Ganze entwickelt haben, die im Endeffekt den Support geleistet haben. Und so habe ich mir das aufgebaut, weil ich habe mir am Anfang gedacht, es ist einfach besser, im Kleinen zu agieren, mit meiner Familie im Kleinen umzugehen, die nicht zu überfordern. Es ist ja sowieso schon vieles anders gewesen als in der normalen Beamtenlaufbahn.
Ja, genau.
Klar, daher habe ich das aus dem Gefühl heraus so strukturiert und das ist gut gewachsen, war sehr erfolgreich, hatte dann am Schluss 60 Mitarbeiter in den drei Firmen und hat richtig
Schluss,
Business gemacht.
Genau, du warst nicht nur erfolgreich mit dieser Firma, du warst auch dann noch in einem Verband drin und hast da auch noch Verbandsarbeit gemacht.
Hab Verbandsarbeit, also im Einkaufsbereich.
Genau.
War da noch aktiv, auch aus der Geschichte heraus, dass ich mit dem nicht zufrieden war, wie es organisiert war. Und ich habe irgendwann dann mal gesagt, das müsste doch anders gehen, das müsste doch besser gehen. Und dann wurde ich einfach gefragt, dann machst du doch das. Und da ich schon immer der Jüngste war in den Kreisen, wo ich mich umgeben habe, habe ich dann einfach Ja gesagt. Und ich glaube, damals hat da keiner damit gerechnet, dass ich Ja sage. Und auch das habe ich fünf Jahre mit sehr, sehr viel Spaß, mit sehr, sehr viel Liebe und auch mit sehr viel Einsatz gemacht.
Ist übrigens, wenn ich das so sagen darf, das Kennzeichen für die Unternehmer, die ich jetzt kenne, die sich selbstständig gemacht haben, etwas bewegen, die nehmen in ihrem Umfeld, in ihrer Umwelt, nehmen die eine Situation wahr als nicht optimal gelöst und erarbeiten sich selbst Lösungsvorschläge, beziehungsweise sprechen erstmal an, dass es nicht optimal gelöst ist, erarbeiten Lösungsvorschläge, kommen dann ins Tun und machen es dann.
Ja, würde ich so sehen. Also Chancen erkennen.
Genau.
Und mich haben Herausforderungen, so würde ich sie mal nennen, jetzt vor allem im Businessumfeld, immer sehr fasziniert. Also ich durfte es für mich verstehen. Was ist die Herausforderung? Wo liegt das Problem? Dann habe ich mir im Kopf im Endeffekt ein ja, eine Methode, ein Modell, einen Lösungsweg überlegt. Und dann bin ich immer da zu den Leuten gegangen und habe gesagt, hey, warum machen wir das nicht so? Warum macht ihr das nicht so? Obwohl ich es noch nicht hatte. Also ich konnte mir das immer schon sehr gut vorstellen und konnte Leute auch dazu begeistern im IT-Bereich, ja, das Ganze so anzunehmen, bevor es da war, ohne es im Live zeigen zu können. Und dann kam für mich am Anfang die faszinierendste Arbeit, den Anfang selbst zu schaffen. Das heißt, ich habe lange Zeit auch noch selbst programmiert, beziehungsweise habe den Anfang der Programmierarbeit mitbegleitet und den Abschluss. Und dadurch habe ich festgestellt, dass ich einfach mehr Bezug hatte zu dem Ganzen und konnte es dann auch ja mit mehr Energie und auch mit mehr Leidenschaft den Kunden zeigen, den Kunden ja lernen und den Kunden zu animieren, es auch einzusetzen.
Sehr toll. Dein Unternehmen ist immer erfolgreicher geworden.
Ja.
Und irgendwann hast du dich entschieden, das Unternehmen am erfolgreichsten Punkt sozusagen zu verkaufen?
Kann man so sehen. Und mein Unternehmen war komplett auf mich zugeschnitten. Das heißt, ich habe vergessen, beziehungsweise ich wusste es einfach nicht besser, gewisse Strukturen in die Firma einzuführen. Mein Unternehmen war auch am Schluss noch so organisiert, dass ohne mich nichts ging. Ich hatte zwar Mitarbeiter, nur die Mitarbeiter, die waren alle im Hintergrund. Das heißt, ich war ja die einzige Person, die im Außen, die beim Kunden vor Ort war. Derjenige, der die Aufträge geholt hat, derjenige, der das Projektmanagement vorangetrieben hat, derjenige, der beim Kunden war. Und ja, das hat mir auch viel, viel Kraft gekostet. Also das war so, dass es mit Sicherheit der erfolgreichste Punkt war, als ich es verkauft habe. Ja, und ich habe an dem Punkt auch gemerkt, ja, dass eine gewisse Veränderung auch stattfinden muss. Entweder, dass ich das Unternehmen jetzt komplett umorganisiere, es komplett anders mache oder dass ich das Ganze löse. Und ich war damals an dem Punkt, wo ich gesagt habe, es war schön, es war gut, es war toll und es ist genug. Es waren 20 Jahre, 20 Jahre meines Lebens und es war nicht mehr die Liebe vorhanden, wie es am Anfang war.
Gut, es kann es ja sein. Also du hast damals entschieden, das ist es, das macht mir Spaß. Du hast das dann erfolgreich betrieben, du hast das aufgebaut, groß gemacht und dann gibt's Situationen im Leben, wo man sich dann entscheiden darf, vielleicht was Neues zu machen.
Richtig, ja.
Dafür hast du dich entschieden. Du hast
Habe ich mich sehr schnell entschieden, ja.
Genau. Du hast dann das Unternehmen verkauft.
Ja.
Der Verkauf ist dann über die Bühne gegangen und dann hast du dich entschieden, etwas anderes zu machen.
Ja, genau.
Und zwar konkret in den Bereich der Beratung einzusteigen.
Beratung, Coaching, etwas, das ich auch vorher schon lange Zeit gemacht habe, nur als Hobby. Also ich habe selbst lange Zeit Sport betrieben, früher Fußball, bin dann halbwegs erfolgreich auch Marathon gelaufen.
Mehrere?
Einige hunderte, also sehr, sehr viele. Und habe dabei immer anderen Leuten geholfen, ja, gute Zeiten zu laufen, Spaß zu haben, weiterzulaufen, ins Ziel zu kommen. Könnte das auch als Coaching betreiben oder bezeichnen. Und ja, habe auch zu der IT-Zeit schon im Motorsportumfeld Juniorenfahrer gecoacht. Ja, es als neue Leidenschaft entdeckt. So wie es die IT war, war es auch da so.
Ja, jetzt finde ich das super spannend, was du sagst. Du hattest ein IT-Unternehmen und hast dann schon im Umfeld nebenbei gecoacht.
Ja.
Da will ich jetzt drauf eingehen, weil das ist was mich in letzter Zeit immer mehr berührt. Du hast es damals nicht Coaching genannt.
Nein.
Du hast die Leute einfach betreut.
Betreut, gut betreut.
Und letzten Endes war es eine von Gott gegebene Fähigkeit, die du hattest, mit den Leuten einfach zu reden.
Ja.
Also auf die Menschen zuzugehen. Du hattest bis dato keinen Volkshochschulkurs besucht und hast dir ein Schild an die Tür genagelt und hast gesagt, ich bin jetzt Coach, sondern jetzt retrospektiv betrachtet, rückblickend sagst du, ich habe damals Leute gecoacht. Hätte ich dich damals gefragt, hättest du nicht gesagt, ich bin Coach, sondern du hättest gesagt, ich habe eine IT-Firma.
Richtig.
Aber ich treffe mich auch gelegentlich mit Sportlern und helfe denen und motiviere die. Und
motiviere die. Also bis ich das Wort Coach das erste Mal in die Hand genommen habe, habe ich 7 Jahre lang fast wöchentlich Leute betreut, habe Zeit mit ihnen verbracht, habe wirklich ja hunderte von Coachings
in Anführungszeichen
gemacht und habe das aber nie so gesehen, sondern habe mich immer als Teil des Teams, als ja, als Begleiter gesehen.
Ein du hast, um nachher dann die Perfektion zu erreichen, die du erreicht hast im Bereich des Coaches, du hast nachher, als du soweit warst, Formel 1 Teams betreut, auch wirkliche Spitzensportler, Tennisspieler etc. Aber um dorthin zu kommen, hast du viele, viele Stationen durchlaufen. Du hast unwahrscheinlich viel auf der ganzen Welt mitgenommen. Du warst unter anderem, da darf ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich dich eben so gut kenne, du warst in Japan. China und Japan.
Ja.
Hast dich dort mit Großmeistern, also mit Menschen, die aufgrund ihrer mentalen Stärke auch andere beraten.
Ja.
Hast du dich ausgetauscht?
Ja, richtig.
Über einen sehr langen Zeitraum, also du warst quasi deren Schüler, du warst lange Zeit dort.
Ja.
Du warst im Regenwald.
Ja, in Peru war
in Peru.
Ja.
Sehr lange Zeit, also verhältnismäßig lange Zeit, hast dort auch dich mit einem Heiler, Schamanen, kann man glaube ich sagen.
Ja. Ja, zweimal, einmal kurz, einmal lange, richtig. Ja.
Genau, sehr lange auseinandergesetzt und unterhalten und also nicht nur die normale Kur dort gemacht, die Reinigungskur, sondern auch darüber hinaus.
Richtig, ja. Das ist etwas, das mich fasziniert am Leben und auch an den Menschen. Menschen kennenzulernen und zu lernen und es wäre jetzt gelogen zu sagen, ich hatte immer genau den Vorsatz, ich gehe jetzt wohin und möchte dann das bekommen oder das erfahren oder das lernen. Nee, das hat sich immer so ergeben.
Mhm.
Und da ist das Peru ein gutes Beispiel. Da war ich einmal ganz kurz und einmal länger im Endeffekt. Und das ganz kurz hatte einen ganz anderen Hintergrund.
Mhm.
Und ich hatte dann das Bedürfnis, längere Zeit dann nochmal da zu sein und zu lernen. Und so ging es mir schon immer im Leben. Zu sagen, zu spüren, was ist wichtig?
Mhm.
Und auch alles, was ich lernen durfte bisher in meinem Leben und alles, was ich erfahren durfte, hatte immer den Fokus, es ist für mich jetzt wichtig.
Mhm.
Und wenn es für mich wichtig ist, wenn es mir etwas gibt, kann ich es auch wieder anderen geben. Ich hatte noch in keinem Seminar oder in keiner Reise die Erwartung, ich tue jetzt das, damit ich das danach im Außen tun kann. Sondern
für das berühmte Diplom.
Für das berühmte Diplom. Das war auch so, wenn ich meine Schulzeit, wenn ich zurückgehe, ich habe dann irgendwann, ich habe es kurz angerissen, ich habe einen sehr einfachen Weg mit der Schule gemacht, ich habe irgendwann das Abitur nachgemacht. Das war mir extrem wichtig, dieses Abitur zu machen.
Mhm.
Und ich habe bis heute das Zeugnis noch nicht abgeholt. Ich war weder zur Abschlussfeier, noch habe ich mir das Zeugnis abgeholt.
Mhm.
Also das war mir dann gar nicht mehr so wichtig.
Mhm.
Mir war wichtig, es zu tun, weil ich das Bedürfnis hatte, es zu tun, um Möglichkeiten zu haben, Studium etc.
Mhm.
Und
gebraucht hast du es dann tatsächlich
gebraucht
nicht?
Gebraucht habe ich es nicht tatsächlich. Mhm. Und so sehe ich es auch mit Erfahrungen, mit anderen Menschen, mit anderen Ländern und Kulturen.
Mhm.
Entweder es passt, dann entsteht mehr daraus, oder es passt nicht.
Mhm.
Ja, so ist es mir auch schon gegangen. Ja.
Das stimmt, es passt nicht. Man kann ja auch Menschen kennenlernen, von denen man jetzt also vielleicht eine schöne Zeit hat und das war's. Oder halt keine schöne Zeit, dann beendet man das halt wieder.
Ja.
Du hattest, wie gesagt, das Glück, sehr erfolgreiche, sehr gute Meister und Coaches zu haben, die dich, die ihr Wissen an dich weitergegeben haben. Davon profitierst du heute noch.
Ja.
Das macht dich zu der Person, die du eben bist, nämlich ein sehr erfolgreicher Coach und Berater. Du wirst nicht nur von Führungskräften zu Gesprächen mitgenommen. Du warst jetzt gerade vor kurzem in Amerika und solltest da eine Verhandlung, eine Geschäftsverhandlung begleiten, die du als sozusagen nur als stiller Teilhaber beobachtest.
Ja.
Da fließt natürlich überall auch dein Know-how aus eben genau diesen Treffen mit anderen Menschen ein, was du da auch aufnimmst, gefühlsmäßig.
Gefühlsmäßig, um mich dann auszutauschen mit meinen Auftraggebern.
Mhm.
Das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne tue und wo ich auch einen Mehrwert bieten kann, dass ich etwas beobachte und mich danach austausche,
um
auch gewisse Sichtweisen anzusprechen und den Leuten zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, ob sie das wirklich so wollen, ob sie wirklich die Firma verkaufen wollen, ob sie wirklich dann das Geschäft machen wollen, ob wirklich gewisse Partnerschaften eingegangen werden sollten.
Genau. Es ist dieses Feinstoffliche, also das was man jetzt nicht, was man nicht greifen
kann. Also
nicht
betriebswirtschaftliches, nichts.
Man lädt dich nicht ein, wenn man sagt, ich kann eine Bilanz nicht lesen, dann sagst du,
da gibt's bessere.
Da gibt's bessere.
Ja.
Aber wenn man sich auf dieser Metaebene sozusagen befindet und sagt, ich weiß nicht, wie mein Gefühl ist, und das wendest du natürlich auch in deinem Coaching an, dass Leute ohne Konkretes, nur mit einem diffusen Gefühl zu dir kommen, ohne konkret sagen zu können, was das ist. Und du verfügst über die Fähigkeit, und das weiß ich, weil ich das selbst erleben durfte, dich in Menschen reinzufühlen,
ja,
und dann eben zu spüren, wo Potenzial ist für den Menschen, sich weiterzuentwickeln.
Ja. Oder wo Herausforderungen sind, die ein Mensch noch annehmen darf und auch lösen darf. Und das kann auch ja schnell gehen. Und manchmal ist es wichtig, es einfach zu tun.
Genau. Ja. Ich habe es erwähnt, du hast unter anderem auch mal eine Zeit lang den Formel 1, ich nenne es jetzt mal Zirkus, begleitet. Du bist tatsächlich mit einem bekannten Formel 1-Team um die Welt gereist zu all diesen Rennen. Ein Traumjob, wo ich jetzt sagen würde, als Motorsportbegeisterter, warum machst du das heute nicht mehr? Du hast dich bewusst dagegen entschieden. Es geht ja hier auch um Glück finden. Wie hast du dein Glück gefunden, das zu tun, was du heute tust? Warum ist das, wo ich jetzt sagen würde, wow, du darfst dabei sein? Das war ja nicht nur Formel 1, es war ja auch DTM. Warum hast du damit aufgehört?
Es war eine sehr, sehr glückliche, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und es war eine Zeit, in der ich sehr, sehr viel von zu Hause weg war. Mhm. Das heißt, ich habe die Leute begleitet, ich habe das Team begleitet. Ich war Teil des Teams und war ganz wenig zu Hause. Mhm. Und für mich ist eine sehr, sehr große Glückskomponente, ein Umfeld zu haben, in dem ich mich wohlfühle. Mhm. Ein Umfeld, das mir gut tut. Mhm. Und ich habe auch ja im Laufe der Jahre gemerkt, dass es mir wichtig ist, eine Umgebung zu haben, die mir gut tut. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich da 365 Tage im Jahr sein muss. Mhm. Und es sollte schon ein großer Zeitblock im Jahr sein. Mhm. Und so leben wir jetzt auch, meine Frau und ich. Mhm. Also das heißt, wir wohnen wo, wo es uns gefällt und wo ich auch Kraft danken kann und ja, wo ich mich wohlfühle, wo ich glücklich bin.
Glücklich, du bist dort, wo du bist glücklich. Es ist ein sehr schöner Ort. Ja. Du tankst dort Kraft, die du auch brauchst durch deine Coachings.
Ja.
Wir haben uns da schon oft drüber unterhalten, dass natürlich ein Coaching auch mental den Coach beansprucht. Ich habe ja auch meine Ausbildung gemacht. Ich kann da mitfühlen, dass ein Coaching nicht spurlos an einem vorübergeht. Wie machst du das, dass du sagst, ich regeneriere wieder?
Ja, ich habe mir in meinem Leben schon immer überlegt, wie beginne ich etwas und wie beende ich etwas. Mhm. Und so arbeite ich auch im Coaching. Mhm. Das heißt, ich habe feste Rituale, um ein Coaching zu beginnen und ich habe feste Rituale, um ein Coaching zu beenden. Mhm. Und das dazwischen, das ergibt sich. Das gibt der Klient vor, das gibt das Thema vor, das gibt ja die Herausforderung vor. Mhm. Nur der Anfang und der Ende, das ist etwas, da habe ich für mich einen Weg gefunden, der mir hilft, danach auch wieder ins Martinsein zu kommen, um in die Ruhe zu kommen, um wieder Kraft zu sammeln. Mhm. Ja, um nach Hause zu kommen, um abzuschalten und um meinem Leben auch selbst zu leben.
Ich krieg immer häufig die Fragen gestellt, wie hat denn jetzt jemand seine Berufung gefunden? Ja, wir hatten eine Folge mit Tanja Kohl, die hat eine Fernsehsendung geschaut, in der es um Blindenführhunde geht. Da hat sie die Sendung geschaut und es war ein innerer Impuls zu sagen, wow, das mache ich. Du hast als Kind, hast du gesagt, hat es dich fasziniert, der Umgang mit Computern, Programme zu schreiben. Daraus hast du ein Business gemacht, weil es dir Spaß gemacht hat.
Richtig.
Dann der Shift vom Computer, weil du schon immer gern mit Leuten... Woher wusstest du, dass es, als du noch in der Computerindustrie warst, dass es in die Richtung Menschen betreuen, Menschen begleiten gehen wird?
Ich habe mit dem Bereich EDV-Software deshalb begonnen. Das wusste ich natürlich damals nicht. Mhm. Aber ich habe es dann irgendwann gemerkt, weil ich damit ein Tool, ein Werkzeug hatte, mich mit Menschen auseinanderzusetzen. Mhm. Ich habe ja nichts anderes gemacht, ganz am Anfang, Software zu schreiben und dann mit den Leuten die Software einzuführen, ja, ihr Business, ihre Prozesse innerhalb der Software abzubilden. Das heißt, ich habe schon immer mit den Menschen gearbeitet und mich haben immer die Menschen fasziniert. Mhm. Mich hat fasziniert, was funktioniert nicht. Mhm. Was willst du? Wo soll es hingehen? Mhm. Und somit tue ich jetzt nichts anderes, als ich früher getan habe. Mhm. Ich habe nur die Software nicht mehr. Mhm. Ich arbeite jetzt mit den Leuten, die dann wieder viele Leute haben, mit denen sie selbst arbeiten. Mhm. Mit den Chefs, mit den Geschäftsführern, mit den Vorständen. Mhm. Das heißt, ich helfe ihnen, dass sie gute Entscheidungen treffen, dass sie sich gut fühlen, dass sie ja nach vorne denken. Mhm. Und die machen das Gleiche mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Partnern, ja, mit ihren Kunden. Mhm. Und bei den Sportlern ist es das Gleiche. Ich arbeite nicht immer nur mit dem Sportler. Mhm. Ich arbeite auch sehr, sehr oft mit dem Teammanagement. Mhm. Ich arbeite mit Betreuungskräften. Mhm. Und ja, um deine Frage zu beantworten, das habe ich als Kind schon gespürt. Mhm. Menschen, Menschen, Menschen. Mhm. Obwohl ich ein sehr zurückhaltender Mensch bin. Menschen, Menschen, Menschen. Und ja, das steht im Vordergrund.
Mhm. Sehr gut.
Eine vielen, Fernsehsendung, vielen Dank. Eine Fernsehsendung habe ich nie geguckt oder ähnliches. Ja, ja. Nee, es gibt keine Erfahrung oder nichts, wo ich jetzt sagen würde.
Es war so ein innerer Ruf. Es war so dieses, das zu tun,
ja,
was dir einfach Spaß macht. Du hast es geschafft, wie gesagt, als Coach. Du bist sehr erfolgreich. Für mich, wenn ich dich jetzt gerade hier habe, natürlich die Frage, als jemand, der Menschen, die ihr Glück finden, interviewt und Zuhörer hat, die natürlich auf der Suche nach dem Glück sind. Eine Sache, wo du sagen würdest, aus deiner Erfahrung als erfolgreicher Coach, was ist gibt's irgendeine Eigenschaft, ein Umstand, der das Glücklichsein erschwert oder verhindert oder was die Menschen haben, was sie hindert, ein glückliches Leben zu führen?
Ja, also ich treffe immer wieder auf den Punkt Erwartungen haben. Mhm. Erwartungen an andere haben. Mhm. Das ist ein ganz elementarer Bereich. Und ich bin davon überzeugt, Erwartungen zu haben, ist einer der größten Verhinderer von Glück, von Erfolg und auch von Zufriedenheit. Mhm. Bin ich davon überzeugt, ja. Mhm.
Das heißt, Erwartungen gegenüber des Arbeitgebers, Erwartungen.
Arbeitgeber, Kunden, Mitarbeiter,
Freunde.
Lebenspartner, Freunde, in allen Bereichen.
Mhm. Nun werden Erwartungen ja nicht immer konkret geäußert.
In den wenigsten Fällen, leider, ja. Mhm. Das wäre ja noch halbwegs gut, wenn dem so wäre, ja.
Ja. Manche Erwartungen spielen sich ja eher unterbewusst ab.
Korrekt, ja. Ich denke, die Masse. Ich denke, viele Menschen haben tausende von Erwartungen pro Tag. Mhm. Mit allem, was sie tun, haben sie Erwartungen.
Ja. Würdest du sagen, das ist ein Thema, was in unserer Zeit heute eher aktuell geworden ist? War das früher schon so oder ist das, haben das alle Menschen auf der Welt? Ist das geografisch ein Stück weit du hast ja auch viele Erfahrungen in den fernöstlichen Ländern. Ja.
Ich würde sagen, das ist wirklich ein europäisches und Phänomen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, vielleicht sogar ein deutschsprachiges Problem oder Herausforderung. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, da ist das sehr, sehr, sehr ausgeprägt mit den Erwartungen. Mhm. Und auch in diesen Ländern wird auch die ganze Werbung, es wird alles in Richtung Erwartungen auch getrimmt. Ja, würde ich schon so sehen. Also es gibt in anderen Ländern natürlich auch andere Herausforderungen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass da alles gut ist. Mhm. Und das Thema Erwartungen kenne ich jetzt eher aus der geografischen Ebene, wo wir uns jetzt hier bewegen, wo wir leben.
Auch diese unausgesprochenen Erwartungen.
Die unausgesprochenen. Also ich kenne das jetzt von China zum Beispiel schon auch. Mhm. Da gibt es auch Erwartungen. Mhm. Nur da sind entweder die Erwartungen kulturell fest definiert. Mhm. Das heißt, dass das einfach so ist, dass Menschen, wenn sie diesen Status haben, einfach diese Erwartungen haben dürfen. Mhm. Oder dass es offen ausgesprochen wird. Mhm. Und dann ist es eine andere Qualität von Erwartung, als wenn es unausgesprochen erwartet wird. Und das sehe ich wirklich für einen sehr, sehr großen Erfolgsverhinderer und auch wirklich als eine der allergrößten Herausforderungen. Und die wenigsten Menschen merken es im ersten Moment, dass sie Erwartungen haben.
Genau. Sich das auch einzugestehen, ist ja auch nicht so einfach.
Natürlich, ja.
Ja. Neulich im Gespräch mit jemand anderem kam ich drauf, dass wenn man es in dem Moment, wo man es erkennt, dass man Erwartungen hatte oder dass man dieses Thema hatte, ist es quasi gelöst. Aber eine der Hauptaufgaben ist natürlich, das erstmal überhaupt zu erkennen.
Und das ist jetzt nicht nur bei den Erwartungen so. Ich denke, das ist bei allen Gefühlen, bei allen in Anführungszeichen Negativen, was uns nicht gut tut, ist das Wichtigste, es zu erkennen. Mm. Und wenn wir etwas bewusst erkennen, können wir es auch bewusst ändern. Mm. Die Dinge, die wir nicht erkennen, können wir auch nicht ändern.
Ja, das stimmt, ja. Sehr, sehr spannendes Thema. Da freue ich mich, dass ich mich da jetzt gleich noch ein bisschen mit dir drüber austauschen darf. Martin, bis hierher vielen Dank. Du bist jetzt momentan am schönen Chiemsee als Coach tätig.
Ja.
Und lebst auch am schönen Chiemsee zusammen mit Frau und Hund.
Mit Frau und Hund, richtig, ja.
Und lebst dort sozusagen das Leben deiner Träume in einem wunderschönen Haus. Ich find's klasse, dass du uns ein bisschen was von dir erzählt hast hier im Glückfinder. Ja. Auch ein bisschen mal Einblick gegeben hast in den Part, wo du denkst, wo ein Glücksverhinderer unterwegs sein könnte. Wenn Menschen dich treffen wollen oder Kontakt mit dir aufnehmen wollen, sagen wir nachher am Schluss noch deine Internetseite. Aber jetzt als allererstes an dich von mir die Glückfinderfragen. Frage Nummer 1. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Für mich bedeutet glücklich sein, selbstbestimmt meinen Tag zu gestalten. Und, das ist mir wichtig, Menschen zu treffen. Menschen zu treffen, in einer Umgebung sein, die mir gefällt. Mhm. Und zu tun. Mhm. Und zu tun bedeutet für mich nicht immer nur arbeiten. Mhm. Und ich mag es, wenn ich einen Plan habe, wenn ich ein Gefühl habe, was ich tun möchte an dem Tag, an dem Wochenende, in dieser Woche, in dem Jahr.
Okay. Was würdest du sagen? Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ja, ich selbst. Auch wenn es manchmal wehtut. Wir sagen nur ich selbst, ja. Ja, ganz klar.
Spielst du Lotto?
Ja. Jedes Mal, wenn ich danke, wenn ich an die Tankstelle fahre, nehme ich mir so ein Sofortlos. So ein
Rubbellos.
Rubbel.
Ist das Rubbel?
Ja, man reißt sie auf.
Ah, okay.
Und das hat einen tollen praktischen Nebeneffekt. Ich bezahle meine Tankrechnung, da ich einen Geschäftswagen habe, immer mit meiner Mastercard. Mhm. Und es ist buchhalterisch immer blöd, da noch eine Breze oder irgendein Snickers oder so mit draufzunehmen. Und habe ich mir irgendwann mal so ein Los gekauft. Mhm. Und ich gewinne immer mit diesem Los so viel, wie ich brauche, um mir das extra von der Tankstelle mitzunehmen.
Ach ja.
Manchmal ist es auch nur noch ein Los. Mhm. Oder es ist manchmal auch mehr, als ich mitnehmen will. Mhm. Dann kriege ich den Differenzbetrag ausbezahlt. Mhm. Das ist 3, 4 Euro, 5 Euro, 10 Euro extra.
Ein Glückskind sozusagen.
Ein Glückskind. Und ich habe es noch nie gewagt, 2, 4 oder 10 Lose zu nehmen. Mhm. Ich bin immer mit dem einen Los happy. Mhm.
Hast du da eine Technik?
Ich habe eine Technik. Ich greife rein und nehme ein Los.
Ah ja, das ist ja
ich,
super.
Ich will nicht rum, gar nichts. Ich nehme ein Los. Und ich habe eine Vorannahme. Mhm.
Dass du genau das bekommst, was du brauchst.
Ja. Ja. Wahrscheinlich gäbe es da schon mehr zu gewinnen, als jetzt noch ein Los oder diese 5 Euro. Ich denke schon, da gäbe es auch große Gewinne. Mhm. Und ich bin immer dann happy, mir eine Breze zu kaufen. Oder ein Leberkäse. Ja. Also somit, ich spiele Lotto, ja.
Okay. Was würdest du sagen? Bleiben wir dabei. Macht Geld glücklich?
Ja. Geld ermöglicht indirekt sehr, sehr viel Glück. Mhm. Für mich ist Geld Freiheit. Mhm. Für mich ist Geld die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und für mich ist Geld ein Tauschmittel. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und das macht indirekt glücklich.
Indirekt glücklich?
Ja.
Durch die Möglichkeiten?
Durch die Möglichkeiten. Mhm. Für mich ist immer alles, was ich habe, alles, was ich haben möchte, hat für mich eine Geschichte oder ich verbinde damit ein Gefühl. Mhm. Und daher, ich verbinde auch mit Geld Gefühle. Mhm. Das sage ich ganz offen. Mhm. Gute Gefühle, schöne Gefühle.
Ich glaube, das ist sehr, sehr wesentlich. Also das mit Geld gute Gefühle zu verbinden, wesentlich, dann fühlt sich Geld bei einem auch wohl.
Ja.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil ich gerade in dieser Zeit lebe.
Okay.
Kurzer Nachsatz.
Gerne.
Ich finde es toll, in dieser Zeit zu leben, diese Möglichkeiten zu haben, zu reisen, ja, auch Dinge so einfach zu tun. Ich denke, vor 200 Jahren, vor 100 Jahren wäre es schwierig gewesen, Dinge zu tun, sie wirklich umzusetzen, zu gucken, ob sie gebraucht werden, wie Menschen darauf reagieren, unabhängig von einer gesellschaftlichen Schicht oder ähnlichem. Ja, ich finde das extrem toll, in dieser Zeit zu leben.
Das stimmt, da hast du recht, das ermöglicht uns viel. Ich habe gerade eben, als du es gesagt hast, überlegt, wie lange du wohl mit der Kutsche gebraucht hättest vom Chiemsee hierher. Das wäre wohl eine Zeit gewesen.
Das wäre eine Zeit gewesen, ja. Hätte ich wahrscheinlich auch viel erlebt, hätte auch sein Gutes gehabt. Mhm.
Hättest wahrscheinlich Rückenschmerzen, aber...
Ach, das weiß ich nicht.
Okay. Letzte Frage. Gab es irgendwelche Bücher, irgendetwas, was du uns empfehlen möchtest, wo du sagst, die haben dich unterstützt dabei, deinen Weg zu finden, deinen Weg zu gehen?
Ich habe viel erlebt in meinem Leben, habe viel gelesen, lese immer noch viel. Und es gibt ein Buch, das mich extrem berührt. Und das nennt sich Der Pilot von Richard Bach.
Okay.
Ich bin zwar Pilot, mich fasziniert zwar das Fliegen und darum geht's in diesem Flugzeug, in diesem Buch gar nicht. Es geht ja um Weisheiten. Es geht um Gefühle. Mhm. Es ist ein ganz kleines Büchlein, es ist ein kleiner Roman. Mhm. Sehr einfach geschrieben. Mhm. Und ich lese es immer wieder gerne.
Echt?
Es ist ein tolles Buch und es ist alles drin. Okay. Alles, was ich bisher in meinem Leben gelernt habe, alles, was ich gesehen habe, gespürt habe. Mhm. Ja, es gibt so viele tolle Fachbücher, es gibt alles toll. Und das ist mein persönliches Buch. Mhm.
Ja. Sehr gut.
Das ich werde ich sehr, sehr gerne sehr, jedem sehr gerne. Empfehlen zu lesen.
Ich werde dieses Buch auf jeden Fall auf der Glückfinder-Homepage verlinken. Dort könnt ihr dann draufklicken und es auch erwerben dann. Wo kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
Am besten auf meine Internetseite zugucken, da sind alle Kontaktdaten drauf. Martinrusam.de oder .com, wie ich heiße. Also Martin Rusam, RUSAM.de, .com.
Okay. Auch das werde ich verlinken, deine Homepage, dann können sich Leute, wenn sie Interesse haben, sich mit dir in Verbindung setzen, sich mit dir austauschen, wenn sie Fragen an dich haben. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Glückfinder-Interview, jetzt nach so sehr, viel Zeit.
Sehr, sehr, sehr gerne.
Danke, dass du da warst. Ich freue mich jetzt, mich noch ein bisschen mit dir austauschen zu können über das Thema Erwartungen. Wie kann man mit Erwartungen umgehen? Und unseren Hörern wünsche ich eine schöne Zeit. Vielen Dank, Martin, und alles Gute. Bis dann.
Auch von mir alles Gute.
Bis dann.
Dankeschön, Andreas.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.